So, Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich darf Sie kurz an unsere Überlegungen vom letzten Mal erinnern. Wir haben so ein bisschen allgemein zunächst einmal zu erörtern versucht, wo die Verbindungslinien bestehen könnten, die uns zu diesem Vergleich Luhmann oder dieser Konfrontation Luhmann Derrida berechtigen. Ich habe ein paar Begriffe markiert, so wie diese grundsätzliche Differenzierung bei Luhmann, ein paar Begriffe auch bei Derrida, die Ihnen heute mein Kollege Arno noch um einiges näher bringen wird und wesentlich detaillierter sagen wir mal, erörtern wird. Ich habe auch kurz eben diese spezifische Perspektivität angesprochen, die also wissenschaftstheoretisch so unter dem Namen Konstruktivismus geführt wird, die Luhmann dazu führt oder dazu bringt, Systeme primär als etwas zu betrachten, das sich seine Welt selbst konstruiert. Sie erinnern sich an diese Klimaanlage, die nur das sehen kann, was sie eben mit Hilfe ihrer Unterscheidungsmöglichkeiten, mit ihren On-Board-Means, also das heißt mit ihren Bordmitteln auf gut Deutsch, selbst als Welt wahrnehmen kann, nämlich Temperaturunterschiede. Etwas anderes gibt es für diese Klimaanlage nicht. Wenn das Haus, in dem diese Klimaanlage steht, brennt, dann sieht die Klimaanlage nur zu heiße Temperatur und schaltet die Kühlanlage an. Auch wenn das aus unserer Perspektive, die wir andere On-Board-Means verwenden, um die Welt zu konstruieren, unsinnig scheinen mag. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den bitte ich Sie nochmal in Erinnerung zu behalten. Der wird, glaube ich, auch in der Philosophie Derrida eine große Rolle spielen. Eingangs von mir die Frage, haben Sie zur letzten Stunde zu irgendwelchen Punkten noch, sind irgendwelche Fragen aufgetaucht oder irgendetwas, was ich kurz klären kann? Kurz sollte es sein, bitte.
Eine organisatorische Frage, ich bin gerade vorbeigekommen an einer Vortragsankündigung, da ging es irgendwie um den Animal Spirit und im Zusammenhang damit ein Vortrag, der dann endet mit dem Titel Der Fall Derrida. Was hat der Derrida mit dir Gesetzgebung zu tun gehabt?
Ganz richtig. Das ist ein Punkt, der mich auch sehr interessiert. Ich habe keine überhaupt Ahnung dazu, das wird uns vielleicht analysieren.
So, dann werde ich kurz versuchen. Also für Derrida ist die Unterscheidung zwischen Tier und Mensch eine, die das ganze Werk durchzieht. Und er hat ganz spät, also schon nach 2000, einige Abhandlungen zum Frage nach der Tierheit. Sie wissen, Agamben wahrscheinlich hat dann diese Frage, das Tier, das Offene aufgenommen. Und bei Derrida ist es so, dass er selbst damit, das wäre auch vielleicht ein Schnittpunkt, den wir hatten, der hier schon da ist, eigentlich auf Heidegger zurückgreift in seiner berühmten Grundprobleme der Phänomenologie, 29-30er Doppelband der Gesamtausgabe, in denen er vor allem auch die Theorien von Uexküll, die berühmte Zecke, da können wir mal dann, sage ich mal, nur bespricht Heidegger. Und aus dem heraus entwirft Heidegger in der Diskussion eigentlich seiner fortgeschrittensten damals Biologie- und Milieutheorie, nämlich Uexküll, entwickelt er dann einen Begriff des Offenen, der für Heidegger ganz wichtig ist, auf den dann auch Agamben in seinem Buch über das Tier, über die Animalität zu sprechen kommt und in dem ein Streit ist, ich kann das nur kurz sagen, zwischen der Interpretation des Offenen in Hölderlins Dichtung und den Elegien, dieser Elegien von Rilke, in denen Rilke eigentlich den Tieren den ursprünglicheren Zugang zur Welt, der Animalität eigentlich den privilegierten Zugang zur Offenheit der Welt. Wir durch die Entfremdung der Reflexivität, wenn man so will, kommen nie mehr in diese Offenheit hinein, in die ein Tier sich qua Tierheit befindet. Und Derrida ist ein dezidierter, Heidegger ist ein dezidierter Gegner und verteidigt das nur über die Sprache, die eigentliche Eroffenheit zur Welt ermöglicht ist. Und dass damit sehr wohl, wenn Sie wollen, in der klassischen Tradition der christlichen Philosophie, der Mensch der privilegierte Ort ist, an dem die Offenheit von Welt am ursprünglichsten erfahren wird, weil er das sprechende Wesen ist. Und aus einem bestimmten, das geht auch schon jetzt hinüber dann zu dem Text von Derrida, den wir hatten, aus einer bestimmten Auffassung von Sprache, die Sprache der Ort ist, an dem wir eigentlich zu den anderen hinüberkommen. Also sozusagen gerade nicht die Sprache oder der Logos der Ort der Entfremdung wäre, sondern die Sprache und der Ort, die Wohnstätte, wie Derrida sagt, der Ankunft des Seins selbst bei Heidegger sogar ist. Also die Sprache ist genau der offene Raum, jene Dimension, ein wichtiges Wort auch für Heidegger, die Dimensio, die Durchmessung, das mentale Durchmessen des Raumes. Nicht nur die Dimension im Sinne der Abmessung, sondern gerade auch des Durchdringens des Raumes, des permanenten Durchspähens und Abmessens von Räumen. Das ist für Heidegger das Dimensionale. Und dieses Abmessen passiert für Heidegger ganz extrem in der Frage, in der Sprache, in einer bestimmten Interpretation von Sprache und daher im Menschen und im Logos. Und das heißt, für Derrida zurückkommen, ist gerade aus diesem Diskurs, den er vorgefunden hat, den er zitiert, aufnimmt und weiter dichtet, ist die Frage der Animalität gerade ganz am Schluss, vor er gestorben ist, die letzten 4 Jahre. Als ich in New York war, war Derrida jedes Semester 3 Wochen an der NYU und da hat er zum Beispiel diese berühmten Tiervorlesungen gehalten. Das wäre aber ein eigenes Semester. Aber nur für Sie vielleicht wichtig, es geht hier immer um die Frage, ist die Sprache, ich hole es mal herunter, ist die Sprache ein privilegierter Ort des Welterschließens? Oder ist gerade eine Art Vorsprachlichkeit, vorsprachliche Realität, der Ort, an dem die Welt uns originär oder in einer besonderen Weise aufgehen kann. Und das ist klassisch natürlich immer, also ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, das ist klassisch immer die Frage nach der Stellung zwischen der Animalität der Tierheit und dem Nous, dem Neumatischen oder Semantischen, so müssten wir sagen von Aristoteles her, als dem privilegierten Ort des Menschlichen. Ich will nur noch zu dem Diskurs, der philosophisch unglaublich wichtig ist, 2, 3 Ergänzungen hin sagen, von einer ganz anderen Seite. Erstens mal verweise ich hier immer auf Nietzsche, weil Nietzsche auch hier wahrscheinlich wieder der einzige moderne Philosoph ist, der den Tieren so eine unglaubliche Stellenwert gegeben hat. Und zwar nicht im Sinne eines Tierdiskurses, so wie wir das in der Politik kennen oder von NGOs, sondern weil zum Beispiel die Figuren Adler, Schlange bei Nietzsche als Philosoph eine unglaublich entscheidende Rolle spielen und der Zarathustra zum Beispiel alle seine wichtigen Entscheidungen nicht den Menschen, sondern den Tieren zu verstehen gibt. Also die wichtigsten Gespräche in Zarathustra sind die zwischen Zarathustra und seinen Tieren. Auch die Wiederkunftslehre verhandelt er zwischen den Tieren. Sein abgründigster Gedanke ist. Und ich möchte auch nochmal hinweisen, weil ich ja auch interkulturell philosophiere, oder das ein Gebiet ist, auf dem ich forsche, dass natürlich interkulturell gesehen es eher eine idiomatische, also besondere Struktur der abendländisch-christlichen Kultur ist, dass wir glauben, dass der Mensch den privilegierten Zugang zu Gott hat, über den Logos. Natürlich. Während in sehr vielen Kulturen die Götter in Tiergestalt erscheinen. Und dass man also von einem interkulturellen Kontext auch diese Sache viel schwieriger wird, als wir weißen Männer, damit bin ich wieder bei einer Terminologie von Derridas Rankane der Philosophie, im Sinne der weißen Mythologie, das ist einer der Aufsätze in Randgänge der Philosophie, die, glaube ich, der zweite Aufsatz vor Signaturereigniskontext, den wir hier besprechen, mit dem das Buch endet. Der heißt Weiße Mythologie. Und das ist eben die Mythologie, in dem Sinne, dass hier die abendländisch-christliche Kultur den Logos als den eigentlichen Mythos des Abendlandes bezeichnet. Das heißt, und Derrida wird dann zeigen in diesem Aufsatz die weiße Mythologie, dass diese Voraussetzungen, und genau mit dem wird er dann auch beginnen in Limited Inc., höchst fragwürdig sind. Also die Theorie, die schon auch wieder vor Derrida Nietzsche hatte, nämlich, dass wir nicht in einem nachmythologischen Zeitalter leben. Es gibt nicht so etwas wie, zuerst gab es den Mythos und dann gab es den Logos und mit Hegel hat sich mehr oder weniger der Mythos erübrigt, indem alles in die Wissenschaft der Logik aufgeht. Genau, Nietzsche war der Erste, der gesagt hat, der Logos ist die moderne Form des Mythos. Also wir, das ist eben, was hier gesagt wird. Wir haben eine eigene Mythe, eine eigene Sage und das ist die Interpretation von Logos im Sinne von Sprache und im Letzten dann von Logik. Das ist der Mythos des weißen Mannes. Das ist weiße Mythologie, wie Derrida sagt. Und das ist ja ganz lustig für Derrida, dass daher er sagt, dass die Figur der weißen Mythologie ist natürlich eine Sprachfigur, die wir geboren haben über 2500 Jahre Metaphysik, wo diese mächtigste Tradition ausgebildet ist, wie in der weißen Mythologie sagt, die vor allem kämpft, und das ist natürlich auch sehr zeitgemäß geworden von einem interkulturellen Kontext her, gegen die klassisch-orientalische Mythologie. Das heißt, in diesem Aufsatz, ich bin zwei Aufsätze vor Signatur Ereigniskontext im selben Buch, nämlich Ranggänge der Philosophie, da ist ja am Schluss zum ersten Mal Signatur Ereigniskontext veröffentlicht werden als Abschlüsse. Und die haben sehr viel miteinander zu tun, diese zwei Aufsätze. Weil die These von Derrida ist die, und das so beginnt dann nämlich genau dann Signatur Ereigniskontext, ist die, dass die orientalischen Mythologien der Metapher waren. Das heißt, in vorlogischen Kulturen war die Metapher, das Gleichnis, das allegorische Sprechen, das bildhafte Sprechen, also tropisch wie die Griechen, das figurative Sprechen, das eigentliche Sprechen. Das war das eigentliche Element, in dem wir in der Sprache als Sage einen privilegierten Zugang zur Welt haben. Es war daher, wenn Sie so wollen, es sind Mythen, in denen die Dichter ganz mächtige Leute waren, in denen Sänger hymnisch mehr oder weniger Texte gesungen haben. Übrigens waren das die Vorgänger der abendländischen Philosophie. Die abendländische Philosophie bei den Griechen ist de facto aus den Rhapsoden entwickelt worden und das waren jene, die im Gesang ihre Philosophie im Sinne eines Mythos vorgetragen haben. Und aus den Rhapsoden ist dann, wenn Sie so wollen, sind diese Philosophen, die wir kennen, Heraklit, Parmenides etc., entsprungen. Und das ist ganz wichtig in diesem Aufsatz von Derrida. In den meisten Kulturen, so müssen wir einfach geschichtlich sagen, ist das bildhafte Sprechen, das Sprechen in Bildern und Gleichnissen der Ort, wo wir der Wahrheit am nächsten rücken. Während das logische Strecken, das lineare Denken, das Denken in sozusagen logischen Bäumen, durch Spezifizierung von Begriffen und so weiter. Jenes Denken, das gerade ein falsches Denken war in diesen Kulturen. Und in diesem Sinne setzt Derrida in seinem Aufsatz die weiße Mythologie diese Frage nach dem Verhältnis von Begriff und Metapher aufs Spiel. Und wenn Sie so wollen, Hegel ist der weiße Mann par excellence, auch in diesem Fall. Weil bei Hegel kommt der berühmte Satz, dass der Begriff allein das Element der Wahrheit und die Darstellung des Begriffs im absoluten wissenschaftlichen System der Ort ist, an dem das Absolute sich selbst begreifen lässt und damit, wenn Sie so wollen, auf authentische Art und Weise zeigt. Und genau damit wird gestritten. Mit diesen zwei Linien wird gestritten. Die einen, orientalische Mythologie, behauptet, im gleichnishaften, bildhaften Sprechen offenbart sich das Absolute, das ist die Sprache Gottes, wenn Sie so wollen, während eben im Extremfall das Absolute sich bei Hegel einzig und allein authentisch, das heißt eigentlich im absoluten Begriff, wie Hegel selbst sagt, oder in der absoluten Idee. Und das heißt, nur im philosophisch-systematischen Denken am Ort der systematischen Wissenschaften sich selbst offenbar. Sozusagen die Wissenschaft der Logik ist die Inkarnation des Absoluten. Es ist der Ort der Selbstoffenbarung Gottes. Und damit haben Sie, wenn Sie so wollen, die völlige Spannweite zwischen weißer Mythologie, die ja den Anspruch noch zur Zeit Hegels hat, so lange ist das historisch nicht her, den Anspruch hat, eben das Sagen des Absoluten zu sein. Das ist nicht Wissenschaft, wie wir das heute denken, im Sinne irgendeiner Spezialwissenschaft, wo wir einzelnen Molekülen nachjagen oder irgendwelche Ameisenstudien machen, sondern der Anspruch, und das ist genau der Anspruch schon vor Hegel von Fichte gewesen, dass die Wissenschaftslehre der Ort, die Schädelstätte der Selbstoffenbarung des Absoluten ist. Na, das haben die gedacht. Und das hat für die Wissenschaft. Das heißt, Wissenschaft war jetzt die Philosophie, insofern sie eben nicht mehr Liebe zur Weisheit war, sondern das Wissen dieser Weisheit. Sie ist nicht mehr, wir wollen irgendwo das absolute Wissen, sondern wir haben es begriffen, und wir selbst sind die absolute Selbstdarstellung des Absoluten in der Philosophie des deutschen Wirts. Wenn man weiße Mythologie im Sinne von Hegel, von Derrida liest, dann ist es natürlich, Sie können sich denken, nach zwei Weltkriegen, und so müssen Sie auch Limited Inc. denken, ist das ein Logos der Wissenschaften in einer bestimmten metaphysischen Tradition des Philosophierens. Derrida selbst nennt die Tradition eben die abendländische Philosophie als Metaphysik. Da hat sich die weiße Mythologie ergeben. Vielleicht ein Sidestep für Genderphilosophie. Derrida spielt hier in diesem Text auch immer wieder mit dem Wort Geschlecht und so weiter. Das heißt, es handelt sich beim weißen Mann um eine rhetorische Figur, die überall dort realisiert wird, wo jemand naiv dem Glauben dieses Mythos folgt. Ganz egal, ob das ein Er, ein Sie, ein weißer Mensch mit weißer Haut, mit roter Haut, falls es sowas gibt, mit schwarzer Haut ist. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, wenn man sagt, der weiße Mann, ist das natürlich für Derrida eine im Text liegende Figur und nicht eine biologische, sozusagen an weiße Männer gebundene Metapher. Also das nur, das wäre auch ein eigenes Thema.
Ganz kurz die Anmerkung dazu. Es gibt bei Luhmann einen, wie mir scheint, analogen Begriff alteuropäischen Denkweise. Das ist jetzt, naja, man kann sich schon einiges vorstellen, worauf er da anspielt. Nicht? Also das wäre sozusagen dieser weiße Mythos. Und es gibt bei Luhmann, insbesondere in seinen späten Schriften, dann natürlich auch die große soziologische Aufmerksamkeit dafür, inwiefern zum Beispiel der moderne Wissenschaftsbetrieb diese alteuropäische Denkweise, also diese männliche, phallozentrische, eurozentrische, logozentrische Denkweise dann natürlich auch Menschen anderer Kulturkreise, die aber dann eben Wissenschaft betreiben wollen, aufzwingt.
Also wenn sozusagen in Indien heute im modernen Wissenschaftsbetrieb irgendwie mitgesprochen werden will, dann ist notgedrungen mehr oder weniger diese alteuropäische, logozentrische Wissenschaftskultur gefragt und nicht die vielleicht in gewisser Hinsicht spannendere indische Mythologie oder dementsprechende Denkweise. Ganz kurz noch als Hinweis, es ist trotzdem nicht uninteressant, sich auch vor Augen zu halten, dass sozusagen die aktuellsten Bereiche der Forschungen im Hinblick auf künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und Ähnliches mittlerweile der Meinung sind, dass eben nicht das der Logos im Sinne dieser weißen Mythologie, sondern sehr, sehr wohl eine gar nicht zu unterschätzende Fuzziness eigentlich maßgeblich ist für das, was an Denkleistung, an Intelligenzleistung unter Anführungszeichen natürlich aus diesen Dingen herauszuholen ist. Also unter Umständen kommt auch die Robotik oder die moderne Wissenschaft mittlerweile eben drauf, dass sozusagen unsere sozusagen Voraus- oder unsere Grundhaltung gegenüber dem Logos ein etwas verfehlter war.
Also vielleicht zwei Dinge. Wenn Lyotard dann danach überhaupt postmodern definiert, unter Anführungszeichen, als genau das Einsehen, dass der Logos selbst ein Mythos ist, oder wenn Sie so wollen, ein kulturspezifisches Idiom ist, dann ist genau diese Einsicht das Hineintreten philosophisch in die Epoche der Postmoderne. Das heißt nicht, dass da jemand muss postmodern sein, oder viele Postmoderne vielleicht schreiben gerade im Sinne der weißen Mythologie weiter. Das heißt, man nennt sich vielleicht postmodern, aber beginnt mit der Definition von Begriffen zum Beispiel. Postmoderne heißt eben gerade das Fragwürdigwerden, dass der Logos als große Erzählung der Vernunft so etwas wie einen universellen Status für sich beanspruchen dürfte. Genau diese Generalität im Doppelsinne des Wortes, mit der Derrida oft spielt, gerade diese Generalität oder Generalisierung ist sehr fragwürdig. Und dieses Einbrechen dieser Logik, der Logik der Vernunft, genau dieser Einbruch nach zwei Weltkriegen ist das, was natürlich die Postmoderne notwendig auch gemacht hat im platonisch-wörtlichen Sinne, als Wende einer Not. Und zwar nicht nur einer Not im Sinne von, dass wir uns irgendwie einen neuen Turn erfinden müssen, sondern wie Derrida sagen würde, als Verantwortung übernehmen über Katastrophen, auf die wir philosophierend Antworten suchen. In diesem Doppelsinn. Und die Postmoderne lässt sich daher nicht so einfach wegwischen, ja, jetzt ist Derrida tot, jetzt stirbt auch die Dekonstruktion und so weiter, sondern das Entscheidende, und jetzt bin ich wieder ganz im Text von Limited Inc., ist, dass das, worüber Derrida hier schreibt, eigentlich, sage ich mal, ein Versuch ist, etwas, eine Frage zu exponieren, deren Macht ist positiv, wie Foucault vielleicht sagen würde, in etwa 2500 Jahre alt ist. Verstehen Sie? Also hier geht es nicht um irgendeine Meinung. Das wäre eben wirklich postmoderne Schwachsinninterpretation, wenn es sie gäbe. Zu sagen, Derrida hat eine Meinung. Sozusagen. Derrida hat halt auch eine Meinung, so wie Sie alle eine Meinung haben. Wir haben alle dieselbe. Wir sind alle mündige Bürger. Es gibt keine privilegierten Meinungen. Also was Derrida sagt, ist gleichwertig mit der Meinung, die irgendjemand anderer hat. Und so weiter und so fort. Komischerweise sind wir nicht mehr demokratisch in diesem Vulgärsinne, sobald wir zum Arzt gehen. Was schon Platon gesagt hat. Da sagen wir plötzlich nicht mehr, okay, ich muss mich operieren, kann ich bitte zu Ihnen kommen? Könnten Sie das machen? Verstehen Sie? Also bitte wirklich, wenn wir hier in der Philosophie sind, einfach auch gegen solche Phrasensätze. Sonst hat die Universität keinen Sinn mehr. Sie hat keinen Sinn, wenn wir nicht mehr unterscheiden können zwischen, wo ist es legitim, Allgemeinheitsansprüche zu stellen. Das ist ja Platon. Ich meine, ich referiere hier etwas, was Platon in seinem Stab permanent durchexerziert hat. Und dann gibt es so etwas wie Expertenwissen oder Kompetenz. Wie Platon sagt, der nennt zum Beispiel Ärzte natürlich, was naheliegt, bei denen wir offensichtlich keine Gleichberechtigung des Wissens haben. Und wo es gut ist, dass wir keine Gleichberechtigung des Wissens haben. Ich persönlich möchte nicht in bestimmten Umständen sagen, es ist mir völlig wurscht, wählen wir einen aus oder wir stimmen ab und sozusagen auf den, das losfällt, zu dem gehe ich dann mich operieren lassen. Es gibt auch so etwas wie eine bestimmte Kompetenz. Und jetzt ist die Frage ist viel schwieriger, wenn wir fragen, welche Kompetenz hat Derrida hier, wenn er versucht, über eine Geschichte zu schreiben, die sich über 2500 Jahre seiner Ansicht nach hinstellt. Das heißt, das ist nicht irgendein singulärer Fall, sondern hier geht es um riesige kulturelle Zeiträume, die Derrida versucht zu identifizieren und sozusagen diese schlechte Identifikation nimmt er auf als Geschichte der abendländischen Metaphysik, mal grob gesagt, und zu fragen, ganz im Sinne von Derrida, was hat diese Geschichte übersehen? Können wir überhaupt, und das ist mal auch schon ein Grund, nicht ein Anspruch wie bei Hegel. Bei Hegel ist sozusagen gleich das Absolute. Das müssen Sie ja mal denken. Das ist ja für einen Philosophen eh schon bescheiden, sage ich mal, wenn er nicht die Ewigkeit und gleichzeitig ihren ganzen zeitlichen Gang durch die Weltgeschichte verstehen will, sondern so bescheiden ist, dass er nur offensichtlich ein Gegenstand, eine Art Objekt von 2500 Jahren vor sich, vor Augen stellt. Aber das müssen wir mal denken. Das ist ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel auf den ersten Einwand zu sprechen kommen, den Derrida gegen Searles Erwiderung vom Copyright einwenden wird. Nämlich die Erwiderung von Searle wird in seinem Eigennamen stattfinden. Da steht ein Copyright, also sozusagen der Aufsatz, den er schreibt, und das Manuskript, das dann Derrida verschickt wird, das ist eines, das oben dieses Copyright-C-Zeichen hat und dann ist der Name Searle dahinter geschrieben. Wenn wir in den Text eindringen wollen, gibt es zum Beispiel sowas wie ein Copyright über diese Geschichte der abendländischen Metaphysik? Kann es jemanden geben, der mehr oder weniger verantwortlich wäre, der zur Verantwortung gezogen werde für das, dass in der abendländischen Kulturgeschichte über 2500 Jahre der Mythos des Logos groß geworden ist? Wie ist das, wenn wir über so einen Prozess nachdenken? Wie ist es? Und das Nachdenken hat ja auf jeden Fall für Derrida sehr wohl so etwas wie einen Antwort- und Verantwortungscharakter. Das ist ja wichtig. Derrida will ja selbst Verantwortung übernehmen nach zwei Weltkriegen. Was ist da schiefgelaufen? Und findet da irgendwo irgendwas, wo man sagen könnte, Vorsicht, eben Avital Ronell, meine Lehrerin oder Mentorin der Dekonstruktion in New York, die hätte jetzt gesagt, gibt es irgendwo etwas, wo unsere Ampeln auf Rot schalten müssen? Das war, wie sie sich immer ausgedrückt hat. Das heißt, gibt es in der Geschichte, und das gerade als Philosoph, selbstkritisch, gibt es in der Geschichte der abendländischen Philosophie einige Dinge, die unsere Alarmsignale auf Rot stellen sollen? Das ist, würde ich mal sagen, wie Derrida als Dekonstruktivist an dieses Problem herangeht. Gerade um für diese Geschichte, und jetzt sind wir eben wie bei Derrida immer in der Aporie, für die er natürlich selbst überhaupt nicht verantwortlich ist, in der er aber steht, Verantwortung übernimmt, indem er beginnt, sich kritisch denken, dieser Geschichte zu stellen, ohne dass er selbst sie verantwortet. Und das ist genau die Schwierigkeit. Darum sagt zum Beispiel, würde und sagt Derrida in späteren Werken, das ist zu kurz gegriffen, wenn Kant zum Beispiel in der praktischen Vernunft sagt, dass der Wille, nämlich als der Ort, an dem ich für mich selber verantwortlich bin, weil ich selbst Grund der Folge bin, die ich hervorbringe, dass dieses Prinzip der Verantwortlichkeit, das im Willen, und das Wort, das im Text hier dann oft vorkommt, in der Intentionalität, im Sinne einer voluntaristischen Interpretation der Intentionalität, dass das viel zu kurz greift. Dass wir damit, und Derrida hat sehr lange und sehr viel aus Heidegger herausgenommen, um ihn dann ganz umzudrehen, wieso, um dem unserem Dasein inmitten der Welt gerecht zu werden. Ist es denn so, dass ich de facto nur Verantwortung nehme für das, was ich selbst verantworten kann, im Sinne von ich will und ich kann? Oder kommt, wie Derrida gegen Kant sagen würde, Verantwortung nicht erst da wirklich ins Spiel, wo ich antworte auf Dinge, für die ich als Person überhaupt nicht zur Verantwortung gezogen wird? Sind wir permanent nicht gezwungen, und das wird ja eine eigene Sitzung von uns dann sein, das Frage nach Gerechtigkeit, heißt nicht, sozusagen sich permanent Verantwortung zu übernehmen, in einer Levinaschen Formulierung von Derrida, indem ich Verantwortung für andere übernehme. Und das heißt nicht nur, dass ich statt sozusagen die Mutter die Verantwortung für ihr Kind übernimmt, sondern das heißt gerade auch Verantwortung übernehmen im Sinne zum Beispiel des sich Engagierens, wie Derrida immer sagt, des Intervenierens als Philosoph in der Art und Weise der Denkfigur, die wir gewohnt sind zu benutzen, sobald wir denken. Und vielleicht, bevor ich am Anfang einschicke, nochmal auf diese, es gibt meiner Meinung nach eine sehr schöne Antwort von Derrida gleich am Anfang auf Searle, wenn er eben auf diese Copyright-Frage Folgendes sagt von Searle. Seltsam. Oben schreibt der Copyright Searle. Also als ob er über das, was hier geredet wird, mehr oder weniger im Eigennamen stehen würde. So dass wenn man mehr oder weniger, wir kennen das ja alles, dann den Diskurs kritisiert, den man selbst, dass man sich persönlich beleidigt und angegriffen fühlt. Als wäre man selber dieser Diskurs, der da angegriffen wird, und man wird dann zornig, ich kenne das sehr, oder sozusagen, oder es greift jemand das an und man spürt so, es fängt an zu wallen und all diese Dinge. Sind doch seltsame Dinge, dass wir uns sogar persönlich emotional verbinden mit diesen Diskursen und in einer bestimmten Weise wirklich beginnen, für den Diskurs zu stehen. Mit Verdächtig, schwieriges Wort, aber es ist hier so, oder belastetes Wort, mit Fleisch und Blut in gewisser Weise. Also wir für diesen Diskurs stehen, weil eine bestimmte Art auch von emotionaler offensichtlich bei allen, würde ich sagen, wer sich sehr lange mit dem Gebiet auseinandergesetzt hat, da findet eben diese Identifikation der, wie ein Lastwagenfahrer, der sich so mit seinem Lastwagen verbunden hat, dass ihm alles wehtut, wenn der da ein Schränkchen kriegt, dann spürt er das richtig. Also, das Erste, was Derrida hier sagt, ist, okay, in dem Namen, dann in seinem eigenen Namen unterschreibt er und nimmt sich die Verantwortung heraus für das, was er hier sagt. Das Zweite ist dann, worauf Derrida am Anfang hinweist, ist das, dass Searle sich dann selbst bei anderen bedankt, die ihn hingewiesen haben auf den Aufsatz von Derrida und von denen, die ihm sogar Derrida näher gebracht haben. Und so. Das heißt, Zweite, auf was Derrida hier eingeht, ist, dass offensichtlich dieser eine Name, der da oben steht, selbst schon ein Supplement oder ein Stellvertreter für sehr viele andere Namen ist, die im Untergrund oder im Hintergrund hinter dem berühmten Searle Arbeit getan haben. Sie hören natürlich alles, was bei Derrida hier mitschwingt. Also sei das die Sekretärinnen, die den Laden am Philosophischen Institut in Gang halten und. All die, die nur den Searle in seiner Größe groß machen, die ihn bedingen, die aber mehr oder weniger, wie Derrida polemisch sagt, kein Teil der Aktie dieser Aktiengesellschaft ist, weil da steht nur ein Name sozusagen als pars pro toto für alle und das Ganze. Also das ist das eine. Was heißt, wieso bedankt er sich bei anderen Leuten und hat aber oben dann gleich das alleinige Copyright für das, was hier gesagt wird? Das sind noch sehr äußerliche Gründe. Ich werde dann versuchen zu zeigen, dass für Derrida hier todernste Prozesse im Hintergrund liegen. Das andere, das dritte Argument, das er hier einbringt, und das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum ich auf das jetzt schon eingegangen bin, ist das, dass Derrida sagen wird, obwohl er gar nicht weiß, ob er Searle auf irgendeiner Konferenz jemals gesehen hat. Er glaubt es nicht. Also er kennt ihn gar nicht persönlich. Vermutlich. Aber es gibt so ein paar Bekanntschaften wie Dreyfus und so, wo sozusagen was über einen Dritten zirkuliert hat zwischen ihnen und so weiter. Und dann aber das Komische, obwohl er ihn, wie er glaubt, noch gar nie persönlich gesehen hat, kommen ihm alle Argumente, die er sagt, so bekannt. Und das ist jetzt vielleicht der philosophischste Punkt, auf den ich da am Anfang. Warum können wir einen Denker kennen, ohne dass er uns persönlich je bekannt geworden ist? Und es ist natürlich klar, wir kennen ihn aus der Art und Weise, wie er argumentiert, welche Figuren er verwendet beim Denken etc. Und das bringt mich genau wieder zurück zu dem, was ich am Anfang jetzt gesagt habe. Derrida wird sagen, Searle ist ihm so vertraut, er ist ihm so bekannt, nicht weil er ihn kennt persönlich, sondern weil er diese 2500 Jahre Geschichte Metaphysik kennt, an der er sich sehr lange selber abgearbeitet hat und weil die Figuren, die der anscheinend auf seine Person Searle pochende Searle permanent verwendet, eigentlich Zitate klassischer Weisen und Denkfiguren zu denken darf. Das heißt, die Person Searle ist selber durch und durch Zitat. Sie nimmt sich selber permanent Copyright-Rechte heraus, obwohl das, was Derrida als was Searle als Denkfigur gebraucht, wie er argumentiert, was er gegen Derrida einwendet, eigentlich klassisches Zitat, sagen wir mal, von Aristoteles bis Hegel und Husserl, wenn Sie so wollen, darstellt. Der ist gar nicht so einmalig, Searle. Er ist gar nicht so eigen, wie er denkt, sondern hinter seinem Eigennamen verbergen sich einerseits mal, wie Deleuze das so schön sagt, die Millionen von passiven Synthesen, also all die Zuträger vom Herrn Searle, seien das seine wissenschaftlichen Mitarbeiter, sei das mehr oder weniger eben das Verwaltungspersonal und. All dieses also worauf Derrida hier hinaus will, ist, dass der Name Searle eine Einheit suggeriert, die in Wirklichkeit unendlich geteilt ist, die unendlich gespalten ist. Wenn ich Searle sage, dann muss ich eigentlich sagen, Searle plus. Ich kann gar nicht, der Name Searle macht gar keinen Sinn, wenn ich ihn an sich, wie ein Ding an sich betrachte, ohne dass ich dieses Ding beginne, im Plus, im Und, in der Copula, im Sein, wenn man so will, im Ist, mit irgendwelchen anderen Dingen zu verbinden und zu verknüpfen. Sinn macht das Wort Searle auch als Eigenname nur in Verbindung mit irgendwelchen anderen Signifikanten, wie der das. Nur dieses Und von Searle und, nur das öffnet, und zwar im wörtlichen Sinne, es öffnet überhaupt erst die Dimension, dass dieses Ding da, Searle, überhaupt so etwas wie Sinn haben kann. Das heißt, und jetzt ist ganz wichtig, würde der Reda spitzfindig, wie er dabei ist, würde fragen, und wo ist nun dieses Und? Ist es in dem Searle oder ist es außerhalb? Ja? Sozusagen, da gibt es den Searle. Ja, jetzt bin ich parasitärer Schauspieler, spiele ich jetzt da mal Searle. Da ist der Searle. Und jetzt sozusagen ist die Sache, jetzt habe ich da das angebliche Ding an sich, aber ich nehme es völlig isoliert heraus aus den gesamten Weltbezügen, sagen wir es mal lebensweltlich, in der es sich befindet. Das heißt, ich nehme es heraus aus dem ganzen Kontext, in dem es sich befindet, und tue so, als ob dieses Ding an sich für sich allein existiert. Und das ist eigentlich, was Derrida in seiner Theorie sagt. Sinn gibt es nur, indem einem Ding, und jetzt im ganz wörtlichen Sinne, Sinn zukommt. Und zukommt, das ist immer offen. Es ist ein in Relation setzen zu einem bestimmten äußeren Kontext. Wenn aber jedem einzelnen Zeichen Sinn erst durch diese Exposition, durch dieses Ausgesetztsein in ein Außen, das ihm seine Umgebung, sein Milieu, seinen Kontext bildet, und erst aus der Art dieses In-Relation-Seins dieses Ding seinen Sinn bekommt, dann darf ich diesen Sinn eben, muss ich beginnen, sowas wie Sinn völlig anders zu denken, als wir es klassisch im Sinne dieser abendländischen Geschichte der Metaphysik, die ja eben auch weiße Mythologie nennt, zu denken. Ich muss es denken als ein Ding, das nur dann Ding ist, oder wie Heidegger seinen später Aufsätzen sagt, das nur dann dingt, also versammelt, wenn es gleichzeitig sich exponiert, und das heißt aus sich, und alles ganz wörtlich auf die Sprache, wenn es ganz wörtlich aus seiner Lokalität heraustritt, sozusagen ekstatisch wird und damit zirkulierend mit den anderen Dingen in Relation und Verbindung bringt. Und wie Nancy so schön sagt, Sinn gibt es nur in dieser Zirkulation, in dieser Kommunikation der Dinge. Es ist völlig sinnlos, ein Ding an sich bestimmen zu wollen in seinem Sinn, wenn nämlich das Ding an sich nur Ding ist, indem es dingt, wie Heidegger sagt. Das heißt, indem es sich ekstatisch in der Relation und Verbindung setzt und damit mit allen anderen Dingen zu zirkulieren beginnt. Der Ort des Sinns ist ganz genau der Ort dieser Zirkulation, des Mitseins, wie Nancy das schon so schön sagt, der Mitteilung oder der Kommunikation. Damit beginnt ja der Aufsatz Signaturereignis kommt. Sie müssen all diese Worte jetzt wirklich wörtlich hören. So jemand wie Derrida, besessen von der Sprache, setzt jedes Wort, weil er was hört, wenn er das Wort so sagt. Das heißt, Sie dürfen nicht einfach mitteilen hören oder Kommunikation, sondern Sie müssen hier wirklich mitteilen. Ja. Kommunikation ist in diesem Sinne mitteilen. Und genau dieser Moment der Mitteilung ist das, was Derrida Differenz nennt. Das heißt, Derrida selbst geht in Signatura Reitnis Kontext mehrmals auf den Terminus Verräumlichung ein. Als Dissemination, als Verräumlichung, als das, was genau dieses klassisch-metaphysische Bild von Sprache im Sinne der Logozentrierung, der abendländischen Metaphysik unmöglich macht. Ja? Derrida sagt nämlich, dass jedes Ding auch ein Akt der Verräumlichung darstellt und genau diese Verräumlichung lässt sich aber nicht auf den lokalen Standort, an dem etwas stattfindet, fixieren. Das heißt vor allem auch die Verräumlichung. Das heißt, wenn ich glaube, wie Heidegger in seiner Zeit sagt, ich bin nur hier, dann habe ich ein falsches Raumbild. Oder ich habe ein sehr primitives, sagen wir, sehr einfaches Raum. Ich glaube, ich bin eben ein Ding an sich und existiere zunächst mal hier. Und daraus ergeben sich aber für Derrida unendlich viele philosophische Grundprobleme. Auch Descartes zum Beispiel. Ich bin eben dann zuerst das Ding hier und da, weil ich zunächst dieses Ding hier bin, stellt sich dann die Frage, wie komme ich hinüber und hinaus zur Welt? Verstehen Sie, ich bin zunächst hier, ich, ja, so in etwa. Und dann ist die Frage, wie komme ich jetzt da, wie komme ich da raus? In dieser Denkfigur, die Derrida hier versucht zu kreieren, als wichtig, als kritische Antwort auf ganz bestimmte historische Erfahrungen, das dürfen wir nie vergessen, das ist nicht ein reines Theoretisieren. Die wissen sehr genau, was sie sagen und wogegen sie was sagen, wenn sie was sagen. So weiter bitte. Das Entscheidende ist hier, dass wenn sie so sagen, wo immer ein Locus ist, wo immer etwas, und das ist das zweite Wort von Signatura Reignis Kontext, stattfindet oder sich ereignet, wobei das sich gerade das große Fragezeichen bei dem Ganzen ist. Was immer sich etwas lokal ereignet, ist der Locus zu denken als ein Ort der Ausdehnung und Ausbreitung dieses. Das heißt, er bleibt nicht einfach an dem Ort sitzen, sondern stattfinden und ereignen heißt so viel, etwas findet als lokales Ereignis statt, aber eben im Sinne dieses Und. Das heißt, es findet als Ereignis statt, hier und jetzt, aber dieses Hier und Jetzt lässt sich im letzten Sinne für Derrida nie fixieren. Das heißt, und zwar darum, weil das Hier und Jetzt in sich ein sich von sich selbst abspaltendes und aus- und wegdifferenzierendes Ereignis ist. Ich zum Beispiel bin Ereignis in diesem Sinne, indem ich jetzt sprechend mich ausspreche und dahin gehe. Das heißt, diesen Akt, der hier passiert, nämlich des Ausdrückens und des Sprechens, lässt sich und wird sich nie auf ein Ding-Ereignis reduzieren lassen. Das ist aus einer bestimmten empirischen Tradition herkommendes falsches Raum- und Ortsverständnis, das nicht mehr im Sinne, zumindest das nicht entspricht dem Sinn, einem Raumverständnis im Sinne der Differenz. Und das Wichtige, was Derrida sagt, das, was er hier sagt, zum Beispiel auf unserem Körper, als einem lokalen Ort des Ereignens, was immer schon heißt, dass er ständig expandierend sich von sich wegbewegt, damit in Zirkulation mit seinem Kontext bringt und erst darin so etwas wie Sinn oder Unsinn erfährt und erleidet. Das heißt, Sie sehen schon, das ist eine permanente Extroversion plötzlich, weil natürlich die christliche abendländische Tradition sehr oft alles verinnerlicht hat. Und bei Derrida sehen Sie jetzt die völlige Gegenbewegung, indem dieses Außen als konstitutiver Bestandteil jeglicher Innerlichkeit gedacht wird. Aber darauf komme ich später zurück. Das, was ich jetzt gesagt habe über Locus, das ist für Derrida wichtig, so beginnt ja der Aufsatz, ist etwas, was für ihn sowohl für naturwissenschaftliche, wenn sie sowohl materielle Phänomene gibt, als auch für geisteswissenschaftliche Phänomene. Das ist ganz wichtig, die Differenz lässt sich nicht in die Differenz von Kultur und Natur einsperren. Sondern Derrida würde sagen, wenn Naturwissenschaftler von zwei Teilchen kommunizieren miteinander, dann müssen auch können und müssten, wenn wir die abendländische Denkfigur des Logozentrismus überwinden wollen, müssen auch solche physiologischen Vorgänge von der Differenz her und ihrem Raumzeitbild her verstanden werden. Das heißt, wenn irgendwelche Körperteilchen zum Beispiel miteinander kommunizieren, dann haben wir hier Verhältnisse, die sehr wohl im Spektrum der Differenz zu begreifen und zu denken möglich sind. Nämlich, dass jedes Teilchen, sei das noch so ein kleines Teilchen, niemals nur ein Teil ist, auch hier im Sinne dessen, wo der Locus, wo es gerade stattfindet. So, jetzt habe ich das Atom oder jetzt habe ich das Nanopartikel identifiziert, weil da hat sozusagen ein Rezeptor geklickst und jetzt weiß er hier war es. Sie wissen ja gerade in Wien, Zeilinger, wie schwierig für die Quantenphysik das ist, dass das nicht mehr funktioniert. Dass sie selber der Meinung sind, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass wir da im größten Trouble sind, wenn wir versuchen, mit klassischen, wie du schon angedeutet hast, mit klassischen abendländischen Konzepten der Logik etc. in diesen kleinsten materiellen Partikeln durchzukommen. Und glauben Sie nicht, Derrida ist hier, er nennt ja Telekommunikation, das klingt schon fast so wie Quantenteletransportation. Ja? Also das Tele ist auch hier natürlich von Derrida wieder wörtlich zu nehmen. Jede Kommunikation ist Telekommunikation. Und sie ist Telekommunikation, weil Kommunikation ein Moment der Abspaltung eines Teils von sich selber ist. Das heißt, die Dinge dingen jetzt so, wie Heidegger sagen wird, indem es sich von sich selbst abspaltend über sich selbst hinaus ausweitet. Und das heißt, es setzt sich permanent selbst in Differenz zu sich selbst, selbst auf einem räumlich-lokalen Sinne. Jedes Teilchen, das Sie haben, wir können das auch so sagen, jedes Teilchen existiert einerseits an einem lokalen Ort, das ist alles wirklich eins zu eins Derrida. Neueste Physik sind wir permanent erinnert, was er hier schreibt. Das Teilchen, natürlich würde Derrida sagen, etwas, was sich ereignet, findet statt und hat daher ein lokales, hier und jetzt datierbares Aussehen. Aber insofern dieses Aussehen eben ein ständig über sich hinaus ausweitendes Ereignis ist, das zirkulierend mit dem ganzen Kontext in Berührung, in Bewegung tritt, insofern lässt sich ein Ereignis nur mehr oder weniger aus dem, was es nachträglich in all diesen Berührungen geworden sein wird, wenn man so will, im Prinzip, was nie vollständig realisiert worden sein wird, lässt sich die Bewandtnis eines solchen Ereignisses nicht mehr begreifen oder in eine klar feststellbare Identität bringen. Es existiert ein Ereignis lokal, aber gleichzeitig dehnt es sich über sich hinaus. Es ist im wahrsten Sinn eine Mitteilung. Das ist das ganz wichtige Wort. Es ist Mitteilung, und zwar so, weil das Ereignis, der Derrida spricht von, oder hier wird es übersetzt mit gespalten, weil sich jeder Teil mit einem Teil auch von sich selber abspaltet. Das ist der sich selbst von sich selbst aus- und wegdifferenz. Das ist, wenn Sie so wollen, jetzt die Uraktivität schlechthin von Ereignis. Ein Ereignis findet daher nicht statt im Fixierbar, sondern es ereignet sich als, wie Deleuze so schön sagt, als ein permanent sich ausbreitender Fluchtpunkt. Es ist von sich, auch noch Sie verwendet, dieses Wort, Ereignisse sind permanent auf der Flucht zu sich selbst, und das ist genau, was Sie zu sich selbst in Differenz sind. Und Sie können jetzt vielleicht mal ermessen, wie unterschiedlich dieses Denken der Differenz zur Reflexionsphilosophie ist. Denn wenn Sie klassische Reflexionsphilosophie als im Sinne des deutschen Idealismus haben, dann ist das so, dass erst die Reflexionskraft uns in Differenz zu dem Ereignis. Das heißt, im klassischen reflexionsphilosophischen Modell von Welt haben Sie eine völlig passive Materie, die mehr oder weniger mechanisch expandierend sich ausbreitet und ein völlig identifizierbares Sein hat. Und dann kommt sozusagen erst das reflektierende Bewusstsein, das ist ja immer auch meine Kritik am Wort Beobachter, kommt erst das beim Reflektieren haben wir mehr oder weniger als Menschen die ausgezeichnete Fähigkeit, uns in Distanz zu einem solchen Ereignis zu bringen. Verstehen Sie, wie viele Welten passiert sind von dem einen Bild zu dem anderen? Das heißt, bei dem einen Bild ist der reflektierende, beobachtende Bewusstsein erst der Ort, der den entscheidenden Schnitt und Cut zwischen dem angeblichen Sein und dann dem reflektierten Bewusstsein dieses Seins einnimmt, während für Derrida schon das simple Stattfinden eines Ereignisses ein in sich spaltendes Moment ist. Es ist da, und wie Heidegger schon in Zeit sagt, es ist gleichzeitig nicht da, wo es ist, weil es im Expandieren gleichzeitig eben mit seinem ganzen Kontext in Verbindung tritt und erst diese Verbindung so etwas wie den Sinn des Ereignisses ausmacht. Ja?
Also existenzialistisch gesehen befindet sich dann die Idealität in einer Form von einer Krise, oder? Das ist dann aufs Individuum bezogen, ist das absolute Schizophrenie. Weil ich habe ja als Subjekt immer den Anspruch, Subjekt zu sein. Auch wenn ich das jetzt verstehe, in dem Moment, wo ich handle, hab ich dieses Ding. Oder ich gehe davon aus, ich stelle davon aus, dass es dieses Ding ist, das eine Einheit ist, das ich bin.
Ja. Also mal, Ihr erstes Wort, das Sie aufgenommen haben, das Wort Schizophrenie spielt ja bei einem anderen Poststrukturalisten, nämlich bei Deleuze, ein Hauptwort. Also sozusagen, er nennt das ja die Kultur der Fraktale, die Kultur, also das hat mal zunächst was Schizophrenes für uns. Für uns hat es was Schizophrenes, würde Derrida vermutlich antworten, weil wir von einem langen Einheitsdenken her geprägt, mal zunächst völlig geängstigt sind, wenn wir die Kontrolle über Ereignisse von einem kontrollierenden Selbstbewusstsein her aufgeben. Also in dem Sinne haben Sie mal ganz recht, solange wir dem Denken des einen im Sinne der abendländischen Metaphysik nachhängen, muss dieses Denken zunächst mal die erschreckende Struktur von Fraktalen, von Aufbrechen, Bruch ist ja das Wort, das Derrida hier permanent verwendet in Signatur, haben.
Ist das laut Derrida überhaupt möglich, in den Zustand zu kommen?
Ja, für Derrida ist eben, und das sage ich, das ist ja natürlich auch vielleicht, da würde ich auch sagen, wieder, wollen wir auch Differenzen, Das ist ja für mich eine zweite wichtige Differenz zu Luhmann, wie ich ihn lese. Derrida denkt sehr wohl, Sie haben das völlig richtig begriffen, existenziell. Das heißt, Derrida sieht darin auch sehr viele Probleme. Und das ist ja genau eine der Hauptfragen, die er stellt. Wenn wir sehen, wohin das Denken des einen im Sinne der einen Vernunft führt und geführt hat. Und wir das nicht mehr wollen, weil sozusagen hier die alternative faschistoide Einheitshalluzinationen wäre. Ja? Wenn wir das nicht mehr wollen, dann ist die große Frage, wenn wir dagegen andenken, dass wir natürlich in eine Lage versetzt werden, die zunächst mal für uns sehr bedrohlich scheint und die für uns, von der es schwierig ist, mal zu sagen, was gewinnen wir, wenn wir das machen. Und das ist für Derrida, aber für mich, ich weiß eben, das kannst du besser sagen, für Derrida ist das ein großes Problem. Weil Derrida de facto sagt, wie kann ich eine Welt, in der ich wirklich permanent verstehe, dass ich jetzt mich aussetze, und zwar in ganz, ganz vielen Ebenen hier, weil ich nicht kontrollieren kann, zum Beispiel, wie meine Rede bei Ihnen angekommen ist. Ich kann es nicht, ich muss es wissen, dass... Und wenn aber sozusagen der Sinn meiner Rede nicht einfach darin beruht, was Derrida an so kritisiert, sozusagen, aha, Sie haben mich halt dann nicht richtig verstanden. So, Sie sind meiner Intention nicht gefolgt. Eigentlich habe ich was ganz anderes sagen wollen, aber Sie haben daraus was völlig Verkehrtes gemacht. Das Schwierige, was er sagt, Derrida sagt, genau so dürfen wir nicht mehr denken. Wie Searle ihn dann kritisieren wird wieder und genau sagen wird, nein, das dürfen wir nicht aufgeben. Sozusagen das Letzte, was hier gesagt ist, Sie müssen Böller richtig verstanden haben. Das bleibt die letzte Instanz nach Sir. Ja? Das heißt, ich habe was im Sinn, wenn ich hier rede, und wenn das bei Ihnen so angekommen ist, dass Sie diesen Sinn richtig wiedergeben, dass Sie ihn dekodieren und sozusagen wieder in meinem Sinne auflesen, dann haben Sie das, was hier passiert ist, in seinem Sinn erfasst. Genau gegen dieses Modell, das Searle dann sogar wieder verteidigt in seiner Reply, denkt Derrida an. Er denkt an, wie kann ich mich noch trauen, ich übertreibe jetzt, wie kann ich eigentlich mich noch trauen, etwas zu sagen, wenn ich weiß, dass jeder von Ihnen da draußen sich sozusagen Rufmord begehen kann. Jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, mir Dinge anzudrehen, die ich so nicht gedacht habe, mich in Kontexte hineinzuziehen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe. Wie kann ich jetzt hier eigentlich überhaupt noch sprechen? Oder im Sinne von Derrida, zweimal verwendet ja auch in diesem Aufsatz die Form, wenn es eigentlich unmöglich ist, oder unwahrscheinlich, höchst unwahrscheinlich, dass da jetzt nicht jemand ist, der mir böswillig was unterstellt. Das wäre doch eigentlich die normalste von der Welt, dass ich da was sage und dass jemand von Ihnen jetzt das völlig gegen mich wendet. Das heißt, wie kann ich, wenn ich weiß, dass eigentlich ich das nicht im Griff habe, was da passiert von dem, geschweige dann jetzt noch, wo das aufgenommen wird, getappt wird und im Internet sind so viele Leute, von denen ich eben überhaupt nicht weiß, wer das alles gehört haben wird. Wie kann ich in einer solchen Situation überhaupt noch Vertrauen gewinnen, mich auszudrücken? Das sind wichtige, ganz entscheidende Fragen, die Sie stellen, bitte. Das ist für Derrida keine Feier. Das ist keine Feier im Sinne einer sozusagen super, das sind jetzt die vom Vorgestern, die denken noch rational, metaphysisch, die denken wie Searle. Und jetzt Revolution, jetzt kommen wir mit uns wird alles anders, mit uns wird alles besser und, und. Nein, die Schwierigkeit einer Position von Derrida ist, dass er solche Dinge nicht mehr sagen kann. Er kann einfach nicht sagen, was er kann diese, wie Derrida vielleicht sagen würde, er kann diese Versprechungen nicht machen. Weil das Versprechen würde genau, das ist ein wichtiger Topos in seiner Philosophie, würde genau vorgeben, dass er das ja alles, okay, ich weiß, und dann kommt als nächstes der dialektische Schritt und dann kommt der nächste dialektische Schritt und am Ende haben wir Gott abgeschafft und sind selbst zum lieben Gott geworden. Solche Sätze kann der da nicht mehr sagen und er will sie nicht mehr sagen. Er will sie nicht mehr sagen. Und jetzt ist genau, weil der da, ich behaupte mal, trotzdem existenzialistisch. Er denkt nicht irgendwelche Systeme und denkt irgendwas, sondern er denkt, wie können wir Menschen mit dem umgehen und darin leben? Wie kann er selber mit dem zurechtkommen? Und was kann er? Und jetzt, wenn Sie so wollen, würde Derrida vermutlich sagen, das ist eben, was er diese Figur des Amor Fati, die ja von Nietzsche her von sehr früh an immer wieder, auch gerade in seinen Filminterviews, es gibt ja viele Filme inzwischen über Derrida, von Derrida, mit Derrida, wo er immer wieder auf diesen Wiederkunftsgedanken von Nietzsche, wie er ihn interpretiert, zurückkommt und wo Derrida sagt, was ist jetzt, wenn wir uns riskieren? Das ist der Wort, du musst immer den Text vielwertig lesen. Zum Beispiel gibt es das Wort riskieren, kommt wirklich vor im Text, aber auf semiotischer Zeichenebene. Aber Derrida denkt das mit, was ich hier sage. Was bleibt mir anderes? Es bleibt mir was nichts anderes, und das ist jetzt ein sehr existenzialistischer Gestus, als sich zu öffnen und mitzuteilen. Es bleibt nichts anderes da und es bleibt jetzt nicht mehr sozusagen, ich wende mich jetzt in einem solchen Sinn nicht mehr an irgendwelche zukünftigen oder idealen Möglichkeiten oder Potenzialitäten, sondern Derrida würde sagen, wenn man anfängt im Sinne der Dekonstruktion zu denken, dann öffne ich mich zum ersten Mal für sie, die sie wirklich hier da sind. Und ich weiß, wie mächtig sie sind. Ich komme in ein anderes Verhältnis zu ihnen. Ich weiß, was sie alles mit mir machen können. Das weiß ich. Aber ist das schon, wer sozusagen, wenn ich jetzt unter permanentem Verdacht, unter permanenter Angst ihnen begegne, dann würde genau das passieren, dass sozusagen ein wahrscheinlich permanentes sich mehr und mehr verschließen vor dieser Unkontrollierbarkeit, der wir da ausgesetzt sind, der Siegen natürlich genauso ausgesetzt sind, dass wir uns da verschließen. Aber es gibt eben auch die Frage, was passiert, wenn wir diese Öffnung und diese Offenheit, die sich nicht mehr denkerisch deduzieren lässt, ich kann dafür kein Argument mehr in diesem Sinne vorbringen, ich kann sie nicht mehr zu verpflichten in einem moralischen Sinne. Also sie müssen nur, sozusagen, jetzt mache ich Apostolat, jetzt öffnen sie sich und dann wird alles gut so auf die. Genau das ist nicht mehr möglich. Aber es ist natürlich möglich, diese Öffnung zu vollziehen und weiter zu reden und weiter zu kommunizieren. Das ist eine Möglichkeit. Und wie Derrida sagt, es ist eigentlich eine völlig unmögliche Möglichkeit, um es nochmal zu verschärfen. Das ist eigentlich völlig unmöglich, aber genau diese unmögliche Möglichkeit ist die Wirklichkeit. Ja?
Ja? Ich finde ein paar Punkte, die mich jetzt da, oder die ich von der Seite Luhmanns her da ins Gefecht werfen möchte. Also zum einen diese Frage nach der Schizophrenie der Identität, das ist ein interessanter Aspekt. Ich meine, grundsätzlich Identität ist ganz in dem Sinne, zumindest weil ich es verstanden habe, ganz in dem Sinne für Luhmann grundsätzlich ein Verweisungszusammenhang. Ich bin, weil
ich in einer bestimmten Relation aktuell zum anderen und zu ihnen allen stehe und weil ich in meiner Geschichte zu einer, in einer ganzen Reihe von anderen Relationen zu sonstigen Dingen, die sie vielleicht über mich gehört haben oder von mir gehört haben, stehe und damit werde ich überhaupt zu so etwas wie einer Ichheit. Es gibt einen schönen Satz oder ein schönes Sprüchlein oder eine schöne Umkehrung eigentlich von Tirith Becker im Hinblick auf ein klassisches philosophisches Sprüchlein, betont diese Verweisstruktur im Hinblick auf ein Summus ergo cogito. Also wir sind, deswegen denke ich. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser ganzen Geschichte. Und übrigens, wenn Sie auch vielleicht als kleiner Einstieg in dieses ganze, polykontextuelle Denken von Luhmann, ich habe schon mal angedeutet, dieses Wort, ich werde noch ausführlicher auf diesen Begriff eingehen, wenn Sie vielleicht einen Einstieg in diese Art des Denkens, einen eher amüsanten oder vielleicht leicht zu lesenden Einstieg in diese Denkart suchen, ein Buch, das ich empfehlen kann, Robert T. Merton, Auf den Schultern von Riesen. Ein wissenschaftstheoretisches Buch mit einem kleinen Augenzwinkern verfasst, das eben genau auf diese Verweisstruktur hinweist, in der zum Beispiel eben Searle von Derrida gesehen wird. Also wo sozusagen nicht die Identität eines einzelnen Wissenschaftlers im Vordergrund steht, sondern vielmehr eben das, was solche Identitäten überhaupt erst erzeugt, sie zurechenbar macht und sie dann eben auch unter Umständen vielleicht sowas wie Wirkungsmächtigkeit gewinnen lässt im Wissenschaftsbetrieb. Also eine Autorität, eine wissenschaftliche Autorität werden lässt, zumindest dann im angloamerikanischen Raum, der sich herausnehmen kann, jemand, der aus Europa kommt, auf die Plätze zu verweisen, weil der irgendwie diffus daherredet. Vielleicht dieses Sprüchlein, Sie kennen es, auf den Schultern von Riesen, das hat ja Newton angeblich im Hinweis darauf gesagt, dass er selbst so seine Erkenntnisse nicht ihm selbst zugefallen sind, sondern nur deswegen machen konnte, weil er eben auf den Schultern von Riesen operiert hat. Also das heißt, sich auf eine Vielzahl von Vorgängern bezogen hat. Ja, und im Prinzip läuft der Wissenschaftsbetrieb grundsätzlich so ab. Das heißt, es geht eigentlich um Verweise, die beständig wieder auf andere Verweise Bezug nehmen und auf ein Prozedere, das in dem Sinne unabgeschlossen ist, in dem Sinne auch dieses Futur anterieur, das Derrida immer wieder herausstellt. Es wird gewesen sein, oder es wird geworden sein, entschuldigen Sie, es wird geworden sein. Aber dieser Zeitpunkt, wann es eben abgeschlossen ist, ist für uns in dieser Art und Weise nicht absehbar. Wir sehen dieses Werden immer nur retrospektiv. Und das Gleiche gilt eben für diese Identität und der entscheidende Punkt, auf den Luhmann immer wieder hinweist, ist eben der, dass genau das unter spezifischen Bedingungen, aber eben auch nur unter diesen spezifischen Bedingungen in der Moderne thematisch wird. Und diese spezifischen Bedingungen wären für Luhmann zumindest der Wissenschaftsbetrieb. Vielleicht unter anderem der Wissenschaftsbetrieb, aber ganz besonders der Wissenschaftsbetrieb, in dem zum Beispiel sichtbar wird oder sichtbar werden kann, weil es eine ganze Reihe von Hinweisen diesbezüglich gibt, dass Identität eben sowas wie ein Verweis ist und nicht mehr das, was wir klassisch als Ichheit in der Philosophiegeschichte ganz besonders herausgestellt haben. Das heißt, für Luhmann würde es im Wissenschaftsbetrieb sehr wohl oder im System Wissenschaft sehr wohl Sinn machen, summus ergo cogito zu denken und nicht von einem Subjekt auszugehen, das heißt auf die Verweise zu achten und nicht von dieser Ichheit auszugehen. Aber, und das würde er sofort dazu sagen, im Alltag oder in irgendeinem anderen Referenzsystem kann die Sache natürlich ganz anders ausschauen. Es dürfte klar sein, dass wenn Sie im Alltag, ich weiß nicht, im Supermarkt, wenn Sie einkaufen gehen, darauf verweisen, dass all das, was Sie aktuell gerade ausmacht, nämlich zum Beispiel Ihre Zahlungsfähigkeit, wenn Sie da irgendwelche Produkte einkaufen, nur deswegen besteht, weil eben zum Beispiel die Nationalbank für ihre Währungseinheiten gerade steht und ich weiß nicht, sonst irgendwelche Ämter zum Beispiel für ihre Namenszurechnungen verantwortlich sind und darüber hinaus dann irgendwelche Verwandten dafür sorgen, dass sie so geworden sind, wie sie eben sind. Wenn sie all das im Supermarkt vorbringen würden, würde sozusagen unser Alltag natürlich nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Dort sind wir auf die Reduktion im klassischen Sinn angewiesen. Dort sind wir sozusagen auf diese Subjektform nach wie vor angewiesen. Dort funktioniert es, aber in einer ganzen Reihe von anderen Systemen, Verweisungszusammenhängen, kann es unter Umständen eben nicht mehr in dieser Art und Weise funktionieren. Oder kann es, wie das im Wissenschaftsbetrieb der Fall ist, sinnvoll sein, sozusagen diesen Verweiszusammenhang in den Vordergrund zu stellen. Und da würde sozusagen das Stichwort von der Schizophrenie der Identität durchaus Sinn machen, nur würde man es nicht als Pathologie betrachten, nicht als Krankheit betrachten, sondern als Normalform. Moderne Wissenschaft, und ich habe gesagt, also gerade die Systemtheorie Luhmanns weist eine ganze Reihe von Anschlüssen hin auf die Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie auf. Diesbezüglich wäre natürlich sozusagen das Netzwerk, das als solches erst so etwas wie eine Identität konstruiert, dasjenige, was es zu untersuchen gibt. Und nicht zunächst die Identität. Und von da aus gehen sozusagen dann unter Umständen ein bisschen Aufmerksamkeit für den Kontext walten zu lassen. Also hier sehe ich durchaus einen Zusammenhang, der das Denken von Derrida ergänzt.
Also vielleicht, wenn ich da jetzt gleich einhake und versuche jetzt die andere Seite der Medaille ein bisschen stärker zu machen. Ich habe jetzt stark das Moment der Exposition, der Aussetzung der Unkontrollierbarkeit stark gemacht, weil das natürlich genau das Moment ist, das Derrida stark macht gegenüber klassischen Formen des auf die Einheit hin und die Totalisierung hin denkenden Denkens. Jetzt ist aber das, was uns vor, sage ich mal, was uns per se schützt, vor einer völligen Beliebigkeit und Unkontrollierbarkeit aller Zeichen, umgekehrt für Derrida das, was er die Iterabilität der Zeichen nennt. Und unter Iterabilität von Zeichen meint für Derrida so viel, dass ein Zeichen, auch wenn es singulär in einem ganz bestimmten Kontext gesetzt wird und sich ereignet, als Ereignis überhaupt nicht lesbar wäre, wenn diesem Ereignis nicht eine bestimmte Struktur der Rekursivität, wie Searle dann sagen wird, ich finde hier hat er ein gutes Wort, eine bestimmte Struktur des Wiederholens stattfinden würde. Das heißt, Was immer ein Ereignis ist, das ist ganz wichtig gegen viele Ereignisbegriffe, wie sie in den Feuilletons wieder gebraucht werden. Sozusagen Ereignis als dieses einmalige, unverwechselbare, noch nie dagewesene Ding. Für Derrida ist ganz wichtig, dass ein Ereignis, und das ist für ihn wirklich eine universelle, kann man fast sagen, transzendentale Aussage, ein Ereignis kann gar kein Ereignis sein, wenn ihm nicht auch eine Struktur der Stabilität, des Wiederholens, des Zitierens zukommt. Das heißt, ein Ereignis ist zwar immer einmalig, insofern es Faktoren hat, die so nicht einfach reproduziert werden können. Also sozusagen wie in einem wissenschaftlichen Experiment. Ich kann diese Konstellation zum Beispiel, die wir heute hier haben, nur schwer, genau so, das würde mich schon, da brauche ich sehr viel Kapital. Da müsste ich sehr viel Kapital haben, um sie alle dazu zu bringen, hier zum Beispiel in der Filmszene das nachzudrehen und hin und her zu machen. Also da braucht man den Glue des Geldes, das Verbindungsstück Geld. Meist, sage ich mal, um solche Dinge wiederherzustellen. Das heißt, wo sich was ereignet, ist immer diese Nichtwiederholbarkeit mit da. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Das, was stattfindet, wo immer was stattfindet, sei es in der Natur, sei es in den Geisteswissenschaften. Also ist ganz wichtig, Derrida würde sagen, auch in unserem in materiellen Prozessen gilt das, was hier gesagt wird. Wenn sich was ereignet, dann gibt es innerhalb dieses Ereignisses auch so etwas wie einen Code, eine Struktur, wenn Sie so wollen, die in diesem einmaligen Ereignis zitiert wird. Und nur wenn beides zusammenkommt, sowohl ein bestimmter einmalig datierbarer Kontext, als auch die Wiederholung einer bestimmten stabilen Struktur eines Codes, nur dann findet für Derrida so etwas statt wie ein Graphem, das heißt ein Ereignis im Sinne eines Zeichens. Das heißt, wenn Sie ein Ereignis überhaupt nicht identifizieren könnten, wenn Sie nicht mehr sagen könnten, das ist ein Quantum oder das ist ein Atom oder das ist ein Auto oder das, dann würde auch kein Ereignis mehr stattfinden können für Derrida. Es braucht, weil das immer wieder bei also sozusagen schwach gemacht wird, auch in der Dekonstruktion bei Derrida. Es braucht eben so etwas wie ein Zitat, das heißt, wo immer etwas hier und jetzt, das ist für Derrida der entscheidende Punkt, wo immer etwas hier und jetzt stattfindet, ist dieses hier und jetzt stattfindende als Zitat einer stabilen Struktur schon Zitat einer Vergangenen. Das heißt, das ist wichtig, weil Derrida würde ja nicht sagen, diese Strukturen sind ja keine platonischen Identitäten mehr, die mehr oder weniger im überzeitlichen Himmel dann eben ereignishaft in die Welt herunterfallen und stattfinden, gerade das nicht, sondern diese Strukturen sind natürlich für Derrida selbst historisch-geschichtlich gewachsene, stabile Formen, die eben aber sich selber zitierend zum Ereignis werden können, indem sie, wie Derridas Wort eben lautet, iteriert wird. Das heißt, wo immer ein Ereignis stattfindet, hat es schon beide Kontexte. Es ist einerseits ein datierbares Hier und Da. Als datierbares Hier und Da muss es aber auch in bestimmten Grenzen eine reproduzierbare, identifizierbare Form haben. Ja?
Heißt das, dass auf der Tatsache, dass Blair den Kurs von Thatcher wiederholt hat, das Ereignis Thatcherismus erst stattgefunden hat?
Ja, in einer sehr, wir müssten schon sagen, auch in dem, auch wenn die Thatcher nur dadurch, dass sie immer wieder bestimmte Züge ihrer Politik wiederholt hat, hat sie überhaupt diese Politik zu irgendeiner Art von stabilen Form etc. gemacht. Das heißt, nur durch das regelmäßige Zitieren solcher Formen bleiben diese Formen selbst am Überleben. Das ist ein ganz wichtiger Terminus für Derrida selbst, das Wort Überleben. Das heißt, eine Struktur, eine Form, eine stabile Form verdankt ihr Dasein dem, dass sie selbst immer wieder reproduziert und damit regelmäßig zitiert wird. Wenn sie aufhören, wenn alle aufhören würden, jemanden zu zitieren, dann fällt der in dem Moment völlig aus der Visibility heraus. Also das heißt, er wird unsichtbar in einer gewissen Weise. Ja?
Darf ich das so verstehen, dass das Zeichen Einzigartigkeit nur funktioniert, weil ich sozusagen eine Struktur dafür habe, wie ich Einzigartigkeit zu denken habe? Und dann brauche ich aber noch ein Referenzmodell für das, was ich als einzigartig bezeichne. Das könnte ich sehr gleich bekennen als einzigartig.
Ja, also Sie müssen unterscheiden. Das ist eine sehr schwierige Schrift, sozusagen, wenn wir jetzt auf die Details oder tiefer drängen. Und Ihre Frage fordert jetzt sozusagen nochmal eine ganze Reihe von Ebenen und Differenzen aufzureißen. die aber alle bei Derrida so vorkommen. Also wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist das eine, was Derrida sagen würde, ich gebe es jetzt hinüber zur Frage der Signatur. An dem Beispiel macht er ja ihre Frage, sozusagen arbeitet er sich ab an dieser Frage, die Sie stellen. Die Signatur Jacques Derrida, mit der dieser Aufsatz ja endet, ist immer sozusagen ein einmaliger Akt, in dem jemand seine Unterschrift hinschreibt und damit sich verantwortlich erklärt oder einverstanden erklärt mit dem, was er unterschrieben hat. Also das heißt, auf der einen Ebene ist das ein einmaliger, datierbarer Akt, meistens ist ja unter dann Datum und Ort, also genau die Dinge, die man braucht, um ein Ereignis festzuschreiben, um es stabil zu machen und damit wieder erkennbar in einen klaren Identitätszusammenhang zu bringen. Das wäre die eine Sache. Also wir haben hier das Ereignis als einen einmaligen, datierbaren Akt des Unterschreibens. Ja? Jetzt ist aber genau das, was Sie fragen, ein wichtiger Punkt für Derrida im Zuge von seiner Auseinandersetzung mit Austin. Würden wir diesen Akt als Unterschrift lesen können und verstehen können, wenn es dieses Ritual gar nicht gäbe des Unterschreibens? Das ist das Wort, das er verwendet, das Wort Ritual. Also was, wenn wir uns eine Kultur vorstellen, in der intelligente Wesen sind, aber die wissen nicht, was eine Unterschrift ist. Ja? Und was die bedeuten soll. Das heißt, sie können diesen einmaligen Akt des Unterschreibens, ich, Datum, 14. März, Wien, Arno Böhler, diesen Akt, der einmalig datierbar hier und jetzt stattfindet, können Sie nur lesen und verstehen, wenn Sie das Ritual verstehen. Dieses Ritual setzt aber dieser Akt schon voraus. Verstehen Sie? Es ist nicht so, dass der Akt selber erst dieses Ritual gebären wird, sondern da sind wir auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Das ist ja ganz wichtig schon von Austin in How to Do Things with Words gesagt. Also wenn es gibt, die Beispiele, die Austin verwendet, ist, wenn Sie ein Schiff taufen wollen, dann, oder wenn Sie christlich sich verheiraten wollen, dann darf nicht einfach jeder das machen, sondern Kraft des Priesteramtes oder sowas, jemand, der Kraft dieses Amtes eingesetzt worden ist, autorisiert worden ist, dieses Ritual zu vollziehen, der ist dann der, der macht, dass dieses Paar wirklich christlich verheiratet. Während eben, wie Austin sagen würde, wenn das jemand auf der Bühne macht, dann kann das zwar stattfinden, aber es hätte nicht dieselbe Verbindlichkeit, die sind danach, wenn das Stück fertig ist, im Normalfall nicht verheiratet. Während natürlich, Sie wissen selber, heute viele Performances ja gerade über dieses Thema arbeiten, die zum Beispiel eine Reihe von Schwulen heiraten haben, lange bevor sie legalisiert wurden in der sogenannten Wirklichkeit, haben sie auf der Bühne stattgefunden und die haben sich dann auch einfach selbst legitimiert als wir sind jetzt verheiratet. Aber nochmal, auch hier haben Sie natürlich das Problem wieder. Das Problem des Mitseins und der Anerkennung, der Hegelschen Struktur der Anerkennung. Natürlich, die zwei Schwulen oder Lesben, die vor 10 Jahren auf der Bühne geheiratet haben und selbst danach gesagt haben, auch wo das Stück vorbei ist, wir sind ab jetzt verheiratet, konnten natürlich nicht so weit reichen, dass das von irgendeinem Standesbeamten oder irgendeinem Beamten der Stadt Wien einfach auch anerkannt wird. Das heißt, Sie haben hier immer wieder das Sinn dieses Rituals und damit wieder auf die Angst Ihrer Schizophrenie. Das ist ein kleines Beispiel, erst in dem Moment, wo wirklich die anderen das anerkennen, und nicht Sie selbst, diese Wir-Thematik war ja schon bei Hegel die ganz entscheidende und nicht die Ich-Perspektive. Das heißt, diese Schizophrenie haben sie immer in der Wirklichkeit, in der wir uns derzeit befinden. Wenn die Stadt Wien das nicht anerkennt und die offiziellen Ämter, sie können sich einen Pass ausstellen und den machen, wenn der nicht anerkannt wird, dann sind sie in der Wirklichkeit, unter Anführungszeichen, in dieser schizophrenen Situation, dass sie in einer gespaltenen Welt existieren. Sie anerkennen diesen Pass, den sie sich fabriziert haben, aber die anderen. Ja? Also das wären gerade die gute Beispiele, um zu zeigen, dass der Sinn des Passes sich erst realisiert im Zuge dieser allgemeinen Anerkennung und nicht indem sie selber schizophren als privates Subjekt sich einfach sagen, ja, ich mache den mir selber und stelle ihn mir auf. Nützt ihnen. Also es muss diese, und es gibt eben, das ist ja eine ganz wichtige Einführung von Austin gewesen in die Sprachphilosophie, gerade diese Funktion, was heißt es, dass etwas erst, dass ein Sprechakt erst Kraft eines bestimmten Amtes, Kraft eines bestimmten Rituals eigentlich seinen Sinn erfüllt. Welche Stellung spielt eben genau dieses Moment in Sprechakt? Das ist ja eine der Hauptgewichtungen eben, auf die Austin in How to Do Things with Words Wert gelegt hat. Ja, jetzt vielleicht noch eine Sache würde ich gerne noch als letztes vorbringen, nämlich ich habe bis jetzt über diese Notwendigkeit der Äußerung immer nur in Bezug auf, der Derrida selbst nennt das so, extern reale Kontexte, unter Anführungszeichen, gesprochen. Für Derrida aber vielleicht noch wichtiger ist, dass das, was ich bis jetzt in Bezug auf, wenn Sie so wollen, materielle Körper hier gesagt habe und auf Raumverhältnisse, für die Zeichen und ihr Funktionieren auch innerhalb der Sprache selbst gilt. Das heißt, Derrida würde sagen, was immer wir für Zeichen von ihrer Bedeutung, von ihrer Semantik her verwenden, unterliegt genau denselben Gesetzen der Differenz wie das, was ich bis jetzt über Körper und Räume gesagt habe. Das heißt, wenn Sie ein Wort haben mit einer bestimmten Bedeutung, und das heißt jetzt natürlich immer ein Wort, das in mehr oder weniger in stabilen Verweisungsrelationen zu anderen Wörtern steht. Und durch diese stabilen Verbindungen, wenn man das sagt, muss man an das denken, und wenn man das sagt, hängt das mit dem zusammen. Wir lernen diese Relationen, wir lernen damit den genannten Sinn oder die Bedeutung des Wortes, was jetzt nichts anderes heißt, schon im Sinne von Saussure, als dass wir lernen, mit welchen Links, so könnten wir heute sagen, dieses Wort verbunden werden muss, so dass es in den klassischen Bedeutungen, die wir dem Wort zuordnen, erkannt wird. Das heißt, auch die Bedeutung eines Wortes, wie sie vor allem, und damit komme ich wieder auf den Anfang zurück, durch das Wort Begriff in der klassischen Philosophie oder Wissenschaft definiert wird, der Begriff ist nichts anderes als der Versuch, einem Wort einen stabilen Ort in allen Relationen zu allen anderen Wörtern zuzuordnen. Das heißt, wenn ich versuche, Wörter primär zu definieren, wie man das nennt, dann versuche ich nichts anderes als zu bestimmen, wenn man dieses Wort gebraucht, dann muss ich es genauso mit allen anderen Wörtern verlinken und das ganze Netzwerk um dein Wort, dieser Verweisungszusammenhänge ergibt dann die definierte und meistens konventionell definierte Bedeutung dieses Wortes. Und Derrida würde sagen, so wenig ich hier kontrollieren kann von meiner Intentionalität und meinem Bewusstsein aus, was Sie mit meinen Wörtern machen, die Sie da bekommen, wogleich ich aber wichtig sagen kann, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie durch das, was Derrida das strukturell Unbewusste nennt, eigentlich meine Wörter großteils genauso lesen werden, wie Sie gelernt haben, dass Sie sie lernen wollen. Weil das automatisierte, präreflexive Prozesse sind. Das heißt, wenn ich ein Wort sage, dann schicke ich ja dieses Wort so hinaus, dass Sie, die die deutsche Sprache kennen, das ja schon durch und durch kodiert haben, so dass mehr oder weniger eher durch eine Maschine, wie Derrida sagen würde, eine präreflexive Maschine permanent die Laute, die Sie hier hören, automatisch, nicht durch ein bewusstes Urteil, sondern automatisch sich diese Worte wie in einer Art Maschine mit den gewohnten Bedeutungen verknüpfen, so dass ich auch, wieder gesagt, eine bestimmte Stabilität ziemlich sicher bin, dass das, was ich hier sage, auch so bei Ihnen ankommt, wie ich möchte, dass Sie es sagen. Und zwar nochmal, weil das, wie Derrida sagt, nicht über ein bewusstes Urteilen geht, sondern über ein strukturell Unbewusstes, das einen maschinellen Charakter hat. Das ist ganz wichtig für dich. Und genauso funktioniert das aber auch auf der Ebene der Semantik von Zeichen selbst. Auch hier ist es so, wenn wir ein Wort hören, ist es nicht so, dass das Wort für uns zunächst nichts bedeutet und nur ein Ding wäre, mit dem wir nichts anfangen können. Sondern sobald Sie zu mir was sagen, verbindet sich im wahrsten Sinn des Wortes dieses Wort mit einem ganzen Kontext, die Schauspieler würden sagen, mit einem Bauch von Bedeutung. Und das ist nicht so, dass ich mir das erst jedes Mal, wenn ich ein Wort höre, immer wieder neu erfinden müsste, sondern im Sinne eines strukturell-maschinellen Unterbewusstseins oder präreflexiv, wie ich es immer sage, ist es so, dass sofort dieser ganze Bedeutungskontext hochkommt, via passiver Synthesen, wie Husserl sagen würde, während Sie die Worte, die ich ausspreche, selbst vernehmen. Und darum, das ist auch wichtig, haben diese Worte eine bestimmte Stabilität. Aber diese Netzwerke lassen sich für Derrida natürlich prinzipiell immer verschieben, wie immer ich ein Wort definiere. Und das heißt, wie ich versuche, den klar zugeordneten Verweisungsganzheit abzustecken und es zu definieren und zu sagen, genau das und das muss man axiomatisch machen, damit man dann die wahre und richtige Bedeutung des Wortes hat. Genau das lässt sich natürlich nie vollständig erfüllen. Es ist, das Wort als solches ist nie meaningful, wie er sagt. Und genau das macht mehr oder weniger das aus, dass jetzt eine Umkehrung stattfindet, dass nämlich der Begriff als der Versuch, eine klare Zuordnung dieser Verweisungsganzheiten zu finden, eigentlich die Metapher der weißen Mythologie ist. Und dass es umgekehrt jetzt darum geht, Metapher heißt im griechischen wörtlichen Sinne ursprünglich übertragen. Und er würde jetzt sagen, jeder Begriff lässt sich metaphorisch übertragen, indem er mit neuen Links, mit neuen Verweisungen, mit neuen Bedeutungen zu einem anderen Bedeutungsnetzwerk zusammengefügt wird. Und damit haben wir wieder, wie im Sinne der alten orientalischen Mythologie, bei Derrida eine Umkehr des Verhältnisses von Begriff und Metapher. Das Metaphorische, das was uns jetzt durch das Internet so klar geworden ist, das permanente Verlinken können von Texten mit anderen Texten und Kontexten, ist selbst unendlich unsättigbar. Und genau das führt uns hinein in die Notwendigkeit, das Verhältnis von Metapher und Begriff nahe zu überdenken. Der Begriff ist eine eingeschränkte, eine sozusagen, wie Nietzsche sagt, eine hart gewordene, eine verhärtete Metapher. Und die Metapher eigentlich ist das freizügige Freigeben solcher Netzwerke in die Möglichkeit ihrer weiteren Supplementierungen verknüpft. Ja, also dann würde ich sagen, haben Sie noch was ganz Wichtiges zu fragen, sonst sehen wir uns nächste Woche wieder hier. Ich muss mich leider jetzt am Anfang des Semesters zweimal entschuldigen, das letzte Mal konnte ich nicht und ich muss leider nächste Woche auch, habe ich am Montag einen Auslandstermin, also bin ich nicht hier. Ich bin dann aber für den Rest des Semesters, so viel ich jetzt sagen kann, auch bei den Einheiten von Manfred. Danke.